Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Zugwind gleich, der nicht nur uns Lesern den Atem nimmt, sondern auch einer Heldin im gleichnamigen Roman einer ukrainischen Ärztin, die in Deutschland praktiziert und mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine immer mehr geflüchtete Patientinnen und Patienten von dort behandelt. Mit erschütternden Geschichten. Und diese erzählt uns nun die Ärztin und Schriftstellerin Irina Fingerowa in einem ja wunderbar wundersamen Buch voller Trauer und Zuversicht zugleich. Wir hören hinein mit Irina Fingerowa. Sie ist unser Gast heute in der Lesart. Willkommen allerseits. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, in der wir uns jetzt Rezepte gegen Zugwind ausstellen lassen. Formulare gibt es tatsächlich auf der Website des Rowohlt Verlags. Später verraten wir die Details, erst aber den Anlass und Hintergrund. Und das ist der Roman Zugwind. Geschrieben von Irina Fingerowa, gebürtige Ukrainerin, seit über 10 Jahren praktizierende Ärztin in Deutschland und Schriftstellerin. Zugwind ist bereits ihr 3. Roman. Guten Morgen, Sie sind bei uns, Frau Fingerowa.
Ja. Guten Morgen und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Na, wir freuen uns erstmal über Ihren famosen Roman, der so beginnt: Ein Zugwind hat sich eingenistet in mir. Heißt es gleich zu Anfang. Was ist das denn für ein Wind, eine ja unangenehme Brise, die die Heldin Mira plötzlich erfasst?
Ja, also Zugwind ist eine Metapher von so einer. Es kann natürlich alles sein, aber es ist so eine depressive Episode und so eine existenzielle Leere. Am Ende kam der Zugwind am 22. kam der Zugwind am 24. Februar 2022. Und ich glaube, es ist so eine plötzliche existenzielle Leere, die man spürt, wenn man plötzlich bemerkt, okay, ich bin jetzt sterblich und die Welt ist so fragil und die Weltordnung ist auch so fragil und ich kann gar nichts damit machen. Also es geht auch um Kontrollverlust, um Hilflosigkeit und auch um diese große Diskrepanz zwischen Miras Erwartungen von der Realität und die Sachen, die tatsächlich passieren sind. Ja, aber depressive Episode.
Der 24.
Ist auch
das
gut.
Ist das dann Datum des Angriffs auf die Ukraine. Auftritt also Mira Zeman aus Odessa. Ende 20, Ärztin ist sie, lebt in einer nicht näher identifizierten Stadt N. Vor 10 Jahren ist sie nach Deutschland gekommen. Sie arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis, wird dort zu einer Anlaufstelle, vor allem für ukrainische Patientinnen und Patienten. Mira teilt mit ihnen einiges, Frau Fingerowa, also den Beruf, die Herkunft, vor allem aber die Geschichten, die sie von den Menschen erzählt bekommt. Wenn man jetzt von ihrem Roman noch gar nichts weiß, was sind das für Geschichten? Wie würden Sie die zusammenfassen?
Ja, also ich habe tatsächlich fast 3 Jahre als Hausärztin gearbeitet und ich habe, glaube ich, mindestens 1000 ukrainische Patientinnen, also meistens Frauen mit Kindern oder alte Frauen, damals behandelt. Und ich hatte dieses Luxus, dass ich wirklich raus aus meinem Bubble war, weil ich habe sehr verschiedene Menschen gesehen aus verschiedenen Stadtgebieten, Städte, Dörfer in der Ukraine. Und sie haben alle verschiedene Ansichten und absolut andere Optik als ich. Und das finde ich sehr wichtig, darüber zu erzählen und darüber zu reden. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass alle Geschichten so total realistisch sind, weil Datenschutz, Patientinnen und so. Ich habe natürlich vieles geändert, aber es gibt trotzdem ganz viel Wahrheit da. Und ich finde, man weiß gar nicht, was es bedeutet, Flüchtlinge zu sein und was diese Erfahrung ist. Und besonders in der Ukraine weiß man das auch nicht. Und es gibt viele Menschen mit sehr traumatischer Erfahrung, die sie gar nicht jetzt noch bearbeiten können. Und das ist verschiedene Arten der traumatischen Erfahrung. Also diejenigen, die da geblieben sind, diejenigen, die hier sind. Und man muss darüber reden, weil ansonsten theoretisch kann man es gar nicht sich vorstellen.
Ich habe mir zig Stellen aus Ihrem Roman herausgeschrieben beim Lesen, weil die so pointiert und präzise sind. Ich lese mal eine ganz kurze vor, ja? Die Menschen unterschätzten die Anstrengung, die es kostet, in einer vollkommen neuen Realität zu überleben. Flucht ist keine Urlaubsreise. Flucht ist der Versuch, sein ganzes Leben in zwei Koffern zu zwängen und dabei um der Kinder willen so zu tun, als wäre alles okay. Flucht ist die vollkommene Abhängigkeit von anderen Menschen und von der Bürokratie. Man war einmal Arzt, Ingenieur, Unternehmer. Heute ist man jemand, der beim Sprachtest durchfällt. Zitat Ende. Ist das das eigentliche Drama, dieser Sturz auch aus so einem selbstbestimmten Leben in tausend Abhängigkeiten plötzlich in der Fremde?
Ja, also es geht um Kontrollverlust und es geht auch darum, dass man plötzlich die Identität verliert und muss wieder die eigene Identität aufbauen, aber hat gar keine Ressourcen und Kraft und Zeit und Raum dafür, weil es gibt die praktischen Sachen, die wichtig sind. Man muss irgendwelche Anträge ausfüllen. Und es ist gar keine Zeit, um sich zu fragen, aha, was will ich jetzt eigentlich und wer bin ich? Und das ist schon sehr schwierig, besonders für die älteren Menschen, die da sind. Und ich kenne inzwischen viele Geschichten von der ukrainischen Frauen, die sich sehr gut integrieren könnte und die schon als Ärztinnen oder als Lehrerin oder als Pflegehelferinnen arbeiten. Aber es ist auch nicht selbstverständlich und wenn man hier alleinerziehend mit dem Kind ist, es ist eine sehr große Leistung und das darf man auch nicht unterschätzen.
Leserinnen und Leser des Magazins der Süddeutschen Zeitung werden jetzt vielleicht sagen, davon habe ich doch schon mal gehört. Sie haben im vergangenen Jahr in mehreren großen Reportagen davon aus Ihrer eigenen Arzttätigkeit geschrieben und es heißt, Sie hätten eigentlich ein Sachbuch daraus machen wollen und jetzt ist es doch ein Roman geworden. Warum?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte tatsächlich ein Sachbuch schreiben. Ich habe auch ein Sachbuch geschrieben. Aber ich habe es meiner Literaturagentin gezeigt und sie hat einfach so gesagt, es ist kein Sachbuch. Es ist zu literarisch geschrieben. Und ich dachte, okay, das stimmt. Und ich habe das auch meine Ex-Chefin gezeigt und sie liest sehr viel und sie ist auch sehr schlau und sie hat ein gutes Bauchgefühl. Und sie hat auch gesagt, naja, es sieht irgendwie, als ob ein alter Chirurg auf irgendwelche Party für Studenten viele medizinische Anekdoten erzählt, damit er zeigt, wie cooler Arzt er wäre. Und dann dachte ich, okay, gut.
Das. Und dann kam Mira ins Spiel sozusagen.
Ja, und dann dachte ich, nein, es muss ein Roman sein und ich habe dann eine Protagonistin ausgedacht und einfach ganz viel geändert und ja, der Text einfach umgeschrieben. Also das war auch sehr schnell. Ich glaube, ich habe innerhalb des 2 Monats noch 150 Seiten geschrieben oder so. Also ganz impulsiv. Und davor habe ich jahrelang Notizen gemacht und das war alles sehr langsam und dann plötzlich ganz schnell und impulsiv.
Ich meine, Mira ist wirklich eine umwerfende Figur. Ne? Sie hat so auch so einen coolen Ton und so einen Rescher-Charakter. Ich meine, was real ist, sind die Geschichten in der Gesamtheit eben alle traumatisch, erschütternd, im Einzelnen oft aber rührend und dann schräg und grotesk. Man muss manchmal einfach lachen dabei, weil Mira es auch in so einem knochentrockenen Ton erzählt. Also Spinner aus Odessa erkenne ich am Geruch, sagt sie mal an einer Stelle. Wie haben Sie denn diesen Erzählton gefunden oder war es schlicht Ihr eigener aus der Praxis? Nee, ne?
Ja, ich glaube, unser Leben ist schon sehr absurd und ohne Humor kann man gar nicht überleben. Und ich glaube, es gehört auch ein bisschen zur jüdischen Literatur und auch zum osteuropäischen, so eine Tradition auf jeden Fall, sehr selbstironisch zu sein und auch über sehr traurige Sachen unbedingt mit Humor zu reden. Und das ist natürlich auch eine Art der Distanzierung. Also ich versuche mich immer abzugrenzen, wenn etwas Schlimmes passiert und Humor ist meine Überlebensstrategie und das sieht man im Text.
Ich meine, mit diesem Ton hält sich Mira auch so die tägliche Leidensflut auch so selbsttherapeutisch ein bisschen vom Leib. Einmal sagt sie, Gott, warum nerven mich diese Patienten so? Und sie zwingt sich förmlich dazu, ihr Leben zu genießen, es schön zu finden und das auch ihren Patienten und Patientinnen zu vermitteln. Und ein wirklich bezauberndes Motiv, das sie, Frau Figueroa, für Mira erfinden, ist die Kraft auf Kredit, den eine Bank tatsächlich anbietet. Wie sind denn da die Konditionen?
Ja, nicht so gut. Also man soll auf keinen Fall Kraft auf Kredit nehmen, sondern wirklich sich Zeit nehmen und schlafen und essen und was Schönes machen. Aber ja, Mira braucht ganz dringend Kraft. Und für mich war es vor allem eine Metapher über die Mutterschaft, weil ich finde, es geht um ganz viele Themen in diesem Buch, weil ich wollte auch, dass man sich mit Mira identifizieren könnte, dass es nicht so irgendwelche random ukrainische Frau wäre, die nur viele Funktionen erfüllt als Ärztin oder als Aktivistin, als Frau, als Mutter. Ich wollte, dass sie auch lebendig wäre und es geht ganz viel um die Mutterschaft. Und ich finde, als Mutter muss man, es ist schon sehr herausfordernd, obwohl man natürlich die Kinder mag und liebt, aber häufig muss man Kraft auf Kredit nehmen, damit man das auch gut macht und für Kinder immer da sein könnte. Ja, aber sie versteht irgendwie, okay, sie hat viele Aufgaben, aber eigentlich Hauptpflicht ist auch, das Leben zu genießen. Ansonsten geht es auf Dauer gar nicht.
Und jetzt haben Sie noch eine ganz charmante Aktion zusammen mit Ihrem Verlag ersonnen, Frau Figueroa. Rezepte gegen Zugwind. Genauso kann man das im Netz eingeben und gelangt dann auf eine Seite mit einem Rezeptformular. Behandelnde Ärztin steht da Dr. Medmira Ziermann, / Irina Figueroa, Fachärztin für das Unaussprechliche und Poesie. man kann direkt mit Ihnen in Kontakt treten, eine E-Mail an Sie schreiben. Haben Sie schon Post gekriegt?
Noch nicht, weil ich glaube, der Verlag sammelt es erstmal und dann schickt an mir. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich.
Es gibt sogar ein Gewinnspiel. Was kann man denn gewinnen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ein Buch.
Ein Buch?
Aber, oder wir dachten vielleicht auch so ein Date mit mir, dass wir Kaffee trinken und quatschen. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich so wäre. Vielleicht war es auch nur eine Idee.
Es hört sich jetzt vielleicht doof in Ihren Ohren an, Frau Figueroa, aber ich habe Ihr Buch immer lieber gehabt mit jedem Kapitel. Man liest das gerne. Es macht Spaß, wobei man sich dann immer wieder selbst zurechtweist, weil Spaß kann man da eigentlich gar nicht sagen. Das ist doch jetzt gar nicht zum Lachen, sondern furchtbar. Wie ist es Ihnen beim Schreiben eigentlich selbst gegangen?
Unterschiedlich. Also manchmal hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und manchmal dachte ich, oh je, ich habe es fast beinahe vergessen, aber jetzt muss ich wieder mich daran erinnern. Also das war auf jeden Fall eine Art der Psychotherapie für mich, weil dann hatte ich plötzlich Zeit und Raum, um das alles zu bearbeiten. Weil ich glaube, für mich auch, nicht nur für die Mira Zeymann, waren die letzten Jahre sehr, sehr intensiv, weil wir ganz viele Angehörigen hier haben. Und ich habe auch ganz viel zu tun mit Sozialamt und Jobcenter und viele Anträge und irgendwie deutsche Sprache und Termine beim Ärzte. Und also ich habe auch viele Menschen unterstützt und meine Familie ist in der Ukraine und auch in Israel. Also es war schon heftige Zeit und ich glaube, das war ganz gut, darüber zu schreiben, weil ich könnte mich von dieser Erfahrung einerseits distanzieren und andererseits könnte ich es endlich bearbeiten und erleben.
Irina Figueroa, ich danke Ihnen für den Besuch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Alles Gute. Ihnen und Ihrem Roman Zugwind, jetzt im Rowohlt Verlag veröffentlicht, 304 Seiten, der Umfang 22 Euro. Der Preis, Irina Figueroa hat ihn teils auf Deutsch geschrieben und die ukrainisch geschriebenen Teile, die hat Jakob Waloschik übersetzt.
Neue Krimis.
Mit Holy City, das ist die titelgebende Stadt in Henry Wyses Debütroman, ist Richmond in Virginia gemeint. Das war im Bürgerkrieg die Hauptstadt der Konföderation und immer noch Hotspot der Südstaaten Verehrung. Und dort hat der Deputy Sheriff Will Seams gelebt, in der Fremde, wie er das nannte. Und jetzt zieht es ihn zurück in den Süden von Virginia nach Euphoria County. Das ist seine Heimat. Und dann kommt es zu einem Mord, nämlich ein alter Freund von ihm, C. Catham, wird verhaftet, obwohl er weiß, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Aber der amtierende Sheriff hat seine guten Gründe, auf Seeks Verurteilung hinzuarbeiten. Gleichzeitig ist dieser Sheriff der Förderer von Will Seams Karriere. Aber das ist auch nicht der einzige Grund, warum Seams von einem Loyalitätskonflikt in den anderen schlittert. In Euphoria County sind die Menschen nämlich alle durch ein Geflecht von Verbrechen und Sünden und Wissen und Nichtwissen und Verschweigen miteinander verfluchten. Das gilt für Schwarze und Weiße gleichermaßen, weil Verbrechen und Sünde hier eine viel größere Wirkmacht haben als rassistische Verhältnisse. Und so fragt man sich dann letztendlich, warum in aller Welt Will Seams in diesem Kosmos aus Tragödie und Traurigkeit und Verzweiflung, Gewalt und gebrochenen Biografien zurückkehren möchte. Der Roman verhandelt also bleischwere Themen in einer bleischweren Umwelt, die mal karg und mal steinig ist und dann wieder dumpf und dschungelartig. Diese Passagen gehören zu den stärkeren des Romans. Ansonsten wird viel geweint und geklagt. Man ruft Gott an, der auch keine Antwort weiß. Loyalität und Freundschaft stehen ganz oben auf der Werteliste, aber auch sie bringen notfalls nur die nächste tragische Situation hervor. Und deswegen ist Holy City ein weiterer Country Noir, ein Subgenre, das nicht nur amerikanische Befindlichkeiten am Exempel abgehängter Gegenden und abgehängter Figuren mikroskopiert. Dann liegt ja eine ziemlich bösartige Ironie. Henry Wise und eine Menge anderer Autoren und Autorinnen dieses Subgenres fokussieren sich auf genau dieselben Soziotope und Gemütslagen, die auch Donald Trumps MAGA-Bewegung als Wählerreservoir im Blick hat. Was die einen literarisch zu thematisieren und künstlerisch zu verarbeiten suchen, schlachtet der andere ganz schlicht zu seinem Vorteil aus. Das ist ziemlich dialektisch zu betrachten.
Holy City, der Roman von Henry Wise, jetzt auf Deutsch im Polar Verlag erschienen, übersetzt von Karin Wittun, 340 Seiten, kosten 26 Euro. Im Februar neu auf Platz 4 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Vollständig finden Sie sie in der Deutschlandfunk-App unter deutschlandfunk.de/Krimi-Bestenliste.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da setzen wir uns jetzt in einen schicken roten Audi A6 und gehen auf einen Roadtrip mit einem Helden aus Österreich, der sich nach Deutschland aufmacht, um Bundeskanzler zu werden. Das ist schon mal ein Plan, den der Lyriker Jewgeni Breiger sich ausgedacht hat. Und lyrisch ist es tatsächlich, denn dieses neue Buch ist ein einziges langes Gedicht. Hallo Niemand heißt es und unser Kritiker Samuel Hamen ist im Studio. Wir sind verbunden. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Hallo. Die Ausgangssituation habe ich schon beschrieben, Herr Hamen. Wer geht denn da auf diese Tour?
Also wir begleiten den tatsächlich titelgebenden Niemand auf der Reise. Und dahinter steckt keine konkrete, keine biografisch ausgestattete Figur, sondern eher ein offenes Sprachsubjekt, das eben durch Europa fährt im besagten Audi mit dem ganzen Gepäck, das 2026 nun einmal auf einem lastet. Da wären rechte Demokratiefeinde, dann der Ukraine-Krieg, insgesamt eine Gesellschaft, in der es kriselt, die sich radikalisiert. Und all dies kriegen wir als Leser durch den Filter dieses politisierten, dieses verzweifelten, zuweilen auch monomanischen Sprachsubjekts mit. Also an einer Stelle heißt es zum Beispiel: Geplapper der Blätter, Geplapper des Jahres, oh Wunder. Und er denkt und er denkt und er heult, aber was denkst du? Und was mich insgesamt frappiert hat, das ist, dass die postfaktische Zeit, in der wir feststecken, in diesem Niemand ein tragikomisches Sprachrohr findet. Und es ist dann nur normal, dass dessen Sprache eben nicht normal sein darf, sondern eben spöttisch, tückisch, närrisch sein muss, um das abzubilden.
Und was erlebt denn dieses Sprachsubjekt konkret? Oder erlebt es denn was konkret? Also was passiert denn so auf dieser Reise und dann in Berlin? Man ist ja gespannt, ob er wirklich Bundeskanzler wird.
Also es gibt schon quasi Episoden, richtige Szenen. Das ist aber ein wirklich ein wilder Ritt Wir besuchen zu Beginn das Wiener Belvedere, dann den Naschmarkt. In einer Dorfkirche gibt es dann eine Art Check-up bezüglich des Glaubens im Zwiegespräch mit einem Pfarrer. Und später folgen Episoden mit queeren LKW-Fahrern auf Raststätten. Also es ist schon ein krasser Mix, der da stattfindet. Besonders in Erinnerung bleibt eine Episode bei Gregor Gysi in Hamburg, in dessen Folterkeller, den es in diesem Text gibt. Und dort wird dann die Frage der Humanität besprochen. Und die negative Obsession, die den Text aber besonders antreibt, ist eben der Zielpunkt Berlin, das Abarbeiten an der AfD, an Alice Weidel. Das mündet schließlich in einer ja fast schon blödsinnigen Kanzlerkandidatur von diesem Niemand, um eben Weidel als Kanzlerin zu verhindern.
Ich meine, der Buchtitel Hallo Niemand, der spielt ja auf etwas antik-literarisch Großes an, die List des Odysseus, als der vom Kyklopen gefangen gehalten wird und fliehen will, fragt der Polyphem das Monster, wer ist da? Und Odysseus sagt, niemand. Ist dieser Held so etwas wie so ein Nachkomme des cleveren Griechen?
Also er ist auf jeden Fall listenreich, aber ich würde sagen, die große tragische Erzählung, in die Odysseus eingebettet ist, fehlt diesem unserem Gegenwartsniemand. Ich würde eher sagen, Breiger weiß sehr wohl, in welche Traditionslinien er sich mit seinem Langgedicht stellt. Man kann auch an Heines Wintermärchen denken, aber es ist keine literaturhistorische Hommage oder ein Augenzwinkern. Also für mein Gefühl war das eher so, es bleibt keine Zeit für diese Art von Hommage. Wir sind zu sehr in der Verrücktheit unserer Zeit, durch die eben diese Figur prescht.
Ich meine, ich habe bei dem Stoff sofort an einen Schelmenroman gedacht, also was Episches, ne? Mich gefragt, ob das in dieser Versform aufgeht. Wie ist das literarisch-lyrisch gemacht? Macht das Spaß zu lesen? Nimmt man da sozusagen eben diese Form ab dem Jewgeni Breiger?
Also Langgedicht heißt in dem Fall nicht, dass das durch Metrik oder Reim jetzt gezähmt ist, sondern die Verse sind sehr breit aufgestellt, sehr offen, voller Umgangssprache. Und das habe ich sehr reaktiv empfunden, um eben all diese Sujets wie Verzweiflung, Widerstand, Glaube, Sprachreflexion in eine Form zu bringen. Es gibt überdrehte Dialoge und dann gibt es aber auch immer wieder die Momente des Rückzugs ins Innere, wenn sich der Niemand zum Beispiel die Frage stellt, wer er ist, woher er stammt. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, doch wie ihr wisst, ist meine Heimat der Weg, wie ihr wisst, bin ich verpflichtet, ewig zu rollen. Und wir begleiten ihn gewissermaßen bei diesem ewigen sprachlichen Rollen.
Hallo Niemand, der Road Trip in Versen. Das Buch von Jewgeni Breiger, jetzt neu bei Surkamp, 109 Seiten, der Umfang, 20 Euro der Preis. Besten Dank an Sie. Samuel Hamner hat uns den Band vorgestellt, seine Besprechungen, die lesen und hören wir in Ruhe nach, wie immer auf Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App.
Straßenkritik.
Also ich bin Lena und ich lese gerade ein Buch, das heißt Esthers Spuren von Bennett Lehmann. Da geht es um die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Esther Bejerano. Also ich habe das Buch ausgewählt, weil ich den Autor bei mir in der Klasse zu Besuch hatte und er hat aus dem Buch vorgelesen und hat meinen Schülerinnen und Schülern ganz viel über Esthers Leben erzählt. Und am Ende hat ein Schüler sogar gesagt, es hat sich so angefühlt, als ob Esther selber im Raum gewesen wäre. Also Bennett Lehmann verbindet so die Lebensgeschichte von Esther mit auch heutigen aktuellen Szenen und auch heutigen Fragen. Wie kann man dafür sich einsetzen, dass das nicht nochmal passiert und gegen heutige rechtsextreme Tendenzen sich einsetzen? Und wenn man sich mit Esthers Leben beschäftigt, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man das tut. Und ich finde das absolut wichtig, dass alle heutzutage, vor allen Dingen auch Schülerinnen und Schüler, sich mit dieser Geschichte beschäftigen und daraus auch ihre Konsequenzen ziehen.
In Hamburg haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Lena, eine Lehrerin, die von Esthers Spuren bewegt war. Das Buch von Bennett Lehmann über die Shoah-Überlebende und bedeutende Hamburgerin auch Esther Bejerano. Im Waldstein Verlag ist es erschienen mit 254 Seiten für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Es ist seit 2 Jahren das erste Mal, dass der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2022 wieder in Deutschland ist. Serhii Shadan, der Schriftsteller aus der Ukraine. Kürzlich hat er in München bei der Sicherheitskonferenz gesprochen und gestern, wenige Tage bevor sich der Krieg jetzt gegen die gesamte Ukraine zum 4. Mal jährt, war er in der Berliner Akademie der Künste im Gespräch mit dem aktuellen Friedenspreisträger 2025, dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögl. Ihr Thema: seit Jahren reden wir über den Krieg. Stefanie von Oppenhaus, unserer Lesart-Redaktion, war dabei, hat gestern Nacht noch hier im Programm darüber berichtet, aber auch wir wollen hören, wie dieser Abend verlief. Sie ist jetzt im Studio. Hallo Stefanie.
Hallo, guten Morgen.
Serhii Shadan stammt aus Charkiw, der Millionenstadt, nah an der russischen Grenze. Sie gehört zu den am meisten attackierten Orten, wird ständig beschossen und bombardiert. Hat Serhii Shadan auch davon erzählt?
Natürlich, das stand absolut im Mittelpunkt. Und Charkiw ist nach wie vor eine Millionenstadt, obwohl so viele Menschen weggegangen sind. Eine Millionenstadt, weil aus den besetzten Gebieten ganz viele Menschen dorthin gegangen sind. Und Serhii Shadan hat ja dieser Stadt auch ein Denkmal gesetzt mit seinem Buch Mesopotamia. Und er erzählte vor allem erstmal vom Alltag dort, den die Menschen wirklich ganz tapfer aufrechterhalten. Also Buchläden sind geöffnet, Buchläden sind geöffnet. Es gibt sogar Staus, es sind Kneipen da, die Leute gehen zur Arbeit, die Kinder gehen zur Schule, zumeist im Untergrund. Und auf der anderen Seite erzählt er aber auch von der wahnsinnigen Zerstörung innerhalb von 4 Jahren. Also ganz lange zum Beispiel ein großes Hochhaus, das so ein Wahrzeichen auch aus Sowjetzeiten noch war, ist inzwischen auch beschädigt, das lange noch durchgehalten hat. Und er erzählt von den neuen Geräuschen, die diese Stadt ausmachen. Also es gibt eben diese Raketen, die Drohnen und die Generatoren, weil die eben permanent, ja, denen der Strom irgendwie ausfällt. Und in diesem Zusammenhang kam aber auch das Wort auf Holodomor. Das haben die Charkiwer inzwischen oder auch die Ukrainer überhaupt, hat es eine neue Bedeutung bekommen. Der Holodomor war diese große Hungersnot zur Stalinzeit in den 30er Jahren. Und jetzt gibt's den Holodomor in Gestalt von dem Erfrieren.
Auch Karl Schlögl kennt die Stadt sehr gut, Charkiw. Welche Perspektive hat er eingenommen?
Ja, Karl Schlögl hat nochmal darauf hingewiesen, dass er schon 2014 Sorge gehabt hat, dass auch Charkiw beschossen wird. Das war ja damals, dass Luhansk und überhaupt Donetsk standen unter Beschuss und er fürchtete um Charkiw. Und er betrachtet diese Stadt sehr stark aus der Perspektive des Historikers und des Architekturkenners. Also er hat beschrieben, wie das eine wunderschöne europäische Stadt gewesen ist und eigentlich auch immer noch ist natürlich und wie wunderbar sie renoviert war. Es war eine Aufbruchzeit. Er sprach vom Konstruktivismus und dann ist er 2023 wieder da gewesen. Da war der Krieg schon im Gange und da hat er so diese Erfahrung gemacht, dass er vom Flaneur zum Berichterstatter geworden ist. Und und da hat er Folgendes gesagt über diese Erfahrung. Und er sprach von einem Urbanizid, einer Stadtzerstörung. War auch noch ein Wort, das er in Munde führte.
Ich meine, Shadan, hören wir gleich. Stefanie, war ein kleines Versehen von uns beiden. Ist ja auch, das hat damals auch schon Schlagzeilen gemacht, als er sich freiwillig zur Armee gemeldet hat. Ja, als er sagte, ich gehe in die Armee als Schriftsteller, ich will Teil der Verteidigung meines Landes sein. Von welchen Erfahrungen hat er da berichtet?
Ja, er war ja von Anfang an wahnsinnig engagiert und hat da irgendwie viel getan für seine Stadt. Er hat Krankenwagen organisiert, er hat Drohnen organisiert, also er war und er hat auch ganz viel Musik gemacht und Gedichte gelesen an der Front. Und dann ist er vor 2 Jahren in die Armee eingetreten und da ist er für die Kommunikation zuständig, hat ein Radio aufgebaut, das versucht in der Stadt auch so ein bisschen die Armee zu platzieren als einen wichtigen Faktor und versucht auch zu zeigen, dass die Armee nicht zu heroisieren ist, aber auch nicht zu dämonisieren. Und damit hat das eine ganz wichtige Funktion. Und über diese Brigade und überhaupt dieses Bollwerk Charkiw hat er Folgendes gesagt.
І от, скажімо, наша бригада Харків, вона ж, власне, там і стоїть на харківському напрямку, і в Харкові воює багато харків'ян.
Der Feind ist sehr nah. Unsere Brigade dient ja dort und viele Leute aus Charkiw gehören dazu. Sie sehen sozusagen von der Verteidigungslinie aus die Häuser, in denen sie wohnen. Das ist auch eine Metapher des heutigen Charkiws. Charkiw ist ein Bollwerk. Charkiwer verteidigen ihre Stadt und auch den Rest des Landes. Das ist ein enormer Stress, aber es zeigt auch die ungeheure Kraft der Charkiwer. Und die Stadt existiert und funktioniert.
Це величезне навантаження, величезний стрес, але це виявляє разом з тим якісь неймовірні сили.
Und er kam eben auch immer wieder auf diese unglaubliche Resilienz der Charkiwer zurück.
Kommt denn Serhii Shah dann überhaupt noch zum Schreiben?
Tatsächlich ja. Also das erste halbe Jahr konnte er gar nicht schreiben, aber seitdem hat er schon mehrere Gedichtbände verfasst. Er hat Erzählungen geschrieben über die Menschen im Krieg. Das heißt, keiner wird um etwas bitten, was auch so eine bestimmte Haltung beinhaltet. Er übersetzt auch gerade Celan und Bruno Schulz. Also er ist auch in dieser Hinsicht absolut aktiv gerade.
Er war 3 Jahre nicht in Deutschland, auch weil er enttäuscht von den Deutschen war. Hat er das an diesem Abend auch zum Ausdruck gebracht?
Nein, da hat er sich absolut zurückgehalten. Diese Rolle hat dann Schlögl übernommen. Der war sehr explizit und das hat er dazu gesagt.
Ich habe ja diese ukrainischen Städte erlebt, noch sozusagen im Take-off, sozusagen hinaus nach Europa. Man hat gemerkt, dass Hotels gebaut werden, Stadien gebaut werden für die Europameisterschaften, dass Hochgeschwindigkeitszüge aufs Gleis gesetzt wurden. Und plötzlich kommt der Krieg und dieses Take-off-Moment ist vorbei. Das heißt, es gibt einen Moment der unglaublichen Beschleunigung und der Verlangsamung, der Aufhaltung, der Störung. Also ich fand zum Beispiel immer, wenn man unterwegs ist in der Ukraine, dass das Land viel schneller ist als Deutschland. Und ich würde sagen, auch in diesem Sinne ist die Ukraine die Avantgarde einer neuen Zeiterfahrung, die uns vielleicht noch bevorsteht und wo wir nicht wissen, ob wir sie bestehen.
Und da muss man noch hinzufügen, er hat nochmal sehr darauf hingewiesen, wie langsam und zögerlich die Deutschen im Umgang mit der Unterstützung der Ukraine umgegangen sind.
Ich meine, bei diesem Thema, Stefanie, verzagt man ja innerlich, weil die Situation ja nicht besser wird, sondern immer schlimmer. Russland keinerlei Anzeichen zeigt, zu einem Frieden bereit zu sein. Die Menschen in der Ukraine leiden und leiden. Gab es denn an diesem Abend irgendeinen doch vielleicht auch hoffnungsvollen Ausblick?
Auf jeden Fall. Also erstens war Shadan irgendwie selber so, dass man dachte, oh, das muss eigentlich irgendwann funktionieren, dass die Ukraine wieder auf die Beine kommt, weil dieser Mensch eine solche Resilienz ausstrahlt. Und er hat, nachdem er neulich auf der Sicherheitskonferenz in München 10 Thesen vorgetragen hat, eine 11. These gestern Abend entwickelt. Und diese 11. These beinhaltet, dass die Menschen in der Ukraine im Moment eine unglaubliche Kraft ansammeln. Und die werden sie dann über dem Land ausschütten, sozusagen, wenn der Krieg vorbei ist. Und er selber hofft eben auch auf ein Ende des Krieges und hat sich fest vorgenommen, dann sich vor allem um die Kinder zu kümmern. Um die hat er sich schon ganz viel gekümmert in Form von Bildungseinrichtungen und tonnenweise Büchern, die er in Bibliotheken für sie gebracht hat. Aber das wird ganz klar sein Fokus werden. Die Kinder, weil das ist die Zukunft.
Danke dir, Stefanie von Oppen, über das Gespräch zwischen Serhii Shahdan und Karl Schlögl gestern in der Berliner Akademie der Künste.